Das ist der Filmsünder-Podcast mit einer Spezialepisode zur Uncharted-Game-Serie. Natürlich habe ich auch diese Folge angereichert mit ganz vielen Tonbeispielen aus dieser Spielereihe und auch ein paar Trailer aus Filmen. Wer die Urheber sind von diesem Tonmaterial und wo das ihr die Links zu diesen Videos findet, habe ich alles in den Shownotes vermerkt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass mit dieser Filmsünder-Spezialfolge. Und wir starten mit einem der wunderbaren Wortgefechte der beiden Protagonisten dieser Spielereihe. Bühne frei!
I'm sweating like a hooker in church.
You brought a hooker to church?
Why not?
There must be a beginning of any great matter, but the continuing unto the end until it be truly finished yields the true glory. Sir Francis Drake, 1587. Und genau hier fängt unser Abenteuer an. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer weiteren Spezialepisode aus dem Ecke Videospiel, die mich persönlich in meinem Leben geprägt hat. Und das Mal aus meiner jüngeren Vergangenheit, muss man sagen, Uncharted. Was, jüngere Vergangenheit? Die Rede gibt es doch schon seit 2007. Ja, ich bin relativ spät erst dazugestossen, weil ich eine recht lange Gaming-Pause gemacht habe, etwa so zwischen 2014 bis letztes Jahr. Es ist erst wieder drauf gekommen, oder ich bin erst wieder drauf gekommen, mal wieder ein bisschen zu gamen. Eigentlich ist meine Schwede ein bisschen die Schuld, weil sie hat ja ihr Zeug müssen loswerden oder einen Teil von ihren Sachen, weil sie auf Deutschland ist ausgewandert und hat mich gefragt, das möchte ich gerne von ihr übernehmen. Und ich habe gesagt, ja, komm, gib mir doch einen von deinen Fernsehs. Und dann hat sie das gemacht und ich habe dann gefunden, hey, aber wenn du schon einen Fernseher hast und so gerne Filme schaust, dann besorgt ihr doch einen Blu-ray-Player. Nein, aber ich denke, komm, ein Blu-ray-Player ist irgendwie ein bisschen doof, weil ich könnte mir gerade so gut eine Konsole besorgen. Und so hatte ich ein PlayStation Revival und beim Durchstöbern von Mediathek von PlayStation bin ich dann über die Uncharted Legacy of Thieves Collection gestogelt mit dem vierten Teil von Uncharted-Reihe. A Thief's End, der 2016 rausgekommen für PlayStation 4 und Spin-off The Last Legacy, der nächstes Jahr drauf ist rausgekommen. Und dann habe ich mal den vierten Teil angefangen zu spielen und es hat mich fortblasen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin von Anfang an, sagen wir, von 0 auf 100 zu einem richtigen Uncharted-Fan geworden. Und darum hat die Reihe aus meiner Sicht auch einen eigenen Podcast verdient, weil sie mittlerweile nach so kurzer Zeit auch schon zu meinen Top 5 Lieblings-Game-Reihen zählt. Und ja, wer Uncharted ein bisschen kennt, hat das sicher auch schon mitbekommen oder zumindest schon mal davon gehört. Sie fühlen sich halt irgendwie auch an wie spielbare Hollywood-Blockbuster.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
It was a nice lift back there. But you got a lot to learn.
Crap!
You stick with me and I'll teach you a few things.
No offense, but I don't even know you.
My friends call me Sully.
Nathan Drake, what do you want from me?
I see great things in our future, kid. Great things.
Ja, das klingt schon richtig verheißungsvoll. Er ist aus einem späteren Teil der Ausschnitt, aber wir fangen jetzt natürlich chronologisch an. Was ist eigentlich so mit der Uncharted-Reihe? Das passiert mir auch Scheisspot, das mit der Reihe. Was es mit der Uncharted-Reihe auf sich hat. Die Entwicklerin hinter der Uncharted-Reihe ist die Firma Naughty Dog. Das heisst so viel wie ein Hunger, der nicht folgt, gegründet im Jahr 1986 als Jam Software, dann zumal noch, und 1989 eben dann zu Naughty Dog umbenannt worden. Und der Durchbruch hatte Naughty Dog dank einem roten Beuteldachs, der Jump'n'Run-Abenteuer erlebt. Richtig, der Crash Bandicoot, der so erfolgreich war, dass es etliche Fortsetzungen und Ableger gegeben hat. Mittlerweile sind 20 Spiele rausgekommen mit dem Crash Bandicoot. Das letzte im 2020 unter dem Titel Crash Bandicoot 4. It's About Time, wo ich auch vor kurzem anfangen spiele. Aber ich glaube, so einen eigenen Crash Podcast braucht es jetzt hier nicht unbedingt. Ja, Naughty Dog hat nach Crash Bandicoot noch eine zweite Videospielreihe, wo man der Kategorie Jump'n'Run zuordnen kann, rausgebracht. Jack and Daxter.
I have spent my life searching for the answers that my father
and my father's fathers failed to find. Who were the precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness Eco, the life energy of the world? What was their purpose? And why did they vanish?
Der erste Teil, Jack and Daxter, ist 2001 für die PlayStation 2 rausgekommen mit dem Titel Jack and Daxter, The Precursor Legacy, wo der Mensch Jack und der Daxter, der früher auch mal ein Mensch war, aber in einen Otzu ist verwandelt worden. Das ist so ein Fantasiehybrid aus Otter und Wesu. Und auf jeden Fall sind Jack und Daxter auch mit etlichen Fortsetzungen beschenkt worden, sagen wir jetzt mal. Oder hey, Gaming-Fans, die Jack und Daxter mit etlichen Fortsetzungen beschenkt. Es hat auch Ableger gegeben. Ja, es war dann zumal für PlayStation 2 ähnlich bahnbrechend gewesen, wie der erste Teil von Crash Bandicoot für PlayStation 1. Und ein paar Jahre später hat Naughty Dog die Erfolgsgeschichte weitergeführt auf der PlayStation 3.
Let's check it out, huh?
Wait. Something about this feels kind of hinky.
Hinky?
You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before.
I'm being serious, Nate.
I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis.
Yeah, right. You do that.
Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way.
Uncharted, Drake's Fortune oder Drake's Schicksal 2007 exklusiv für PlayStation 3 erschienen und dreht sich um einen jungen Abenteurer Nathan Drake, der behauptet, er sei ein Nachfahre vom englischen Freibeuter, Entdecker und ersten Engländer, der die Welt umsegelt hat. Der Sir Francis Drake, das ist eine historische Figur, die es tatsächlich gegeben hat. Und das Spiel fängt hier an, wie der Nathan Drake den Sarg von Sir Francis Drake nach 400 Jahren vor der Küste von Panama aus dem Meer holt. Und bei dieser Aktion wird er unterstützt von jungen, blonden Reporterin Elena Fischer, die das Ganze mit der Kamera dokumentiert. Und ihr Sender, den sie dafür arbeitet, hat dem Drake auch die Expedition gezahlt und ein Schiff zur Verfügung gestellt. Der Sarg, den sie finden, der ist leer, bis auf das Tagebuch von Sir Francis Drake, das drinnen ist, weil Nathan seine Theorie unterstützt, dass der Sir Francis seinen Tod dann zumal nur vortäuscht hat, damit er seine letzte grosse Schatzsuche antreten und vertuschen konnte. Die Suche nach Eldorado wäre das gewesen, ein fiktives Land mitten in Südamerika, das komplett aus Gold sein soll. Und bei ihrem Fund werden dann Nathan Drake und Elena von Piraten überrascht und es gibt schon am Anfang eine wilde Schiesserei. Ein kleines Vorzeichen dafür, dass ihr Uncharted 3 recht viel ballert wird, was ja jetzt nicht unbedingt so mein Fall ist, aber eben der Rest überwiegt zum Glück mit guten Eindrücken. Das Schiff explodiert dann, der Nate und Elena retten sich ins Wasser, wo sie vom Victor Sullivan, a.k.a. Sully, gerettet werden. Am väterlichen Freund von Nathan Drake mit Schnauz und Zigarre Muvenku.
I can't leave you alone for a minute, can I?
I had everything under control until they blew up the boat.
Well, if it isn't the beautiful and talented Elena Fisher.
Flattery will get you screen time.
Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Victor Sullivan.
Huh. for Christ's sakes.
Ja, es tönt danach, also, dank meiner Ausführungen, die ich schon gemacht habe. Natürlich bedient sich die Uncharted-Reihe sehr stark an der Indiana-Jones-Reihe und an den Serials aus den 30er Jahren, wo ja wiederum Indiana Jones drauf basiert. Wobei das Tomb Raider ja in den 90er Jahren auch schon gemacht hat und Uncharted eigentlich nur die männliche Variante war vor Tomb Raider und darum, wo das erste Spiel ist rausgekommen, auch liebevoll als Dude Raider ist bezeichnet worden. Aber man kann Uncharted nicht absprechen, dass es das Action-Abenteuer-Genre im Videospielbereich auf ein neues Level gehievt hat, schon mit dem ersten Teil und mit den späteren Titeln dann auch noch einmal mehr. Das heisst einfach immer, wenn Uncharted-Teil rausgekommen ist, das immer so ein eine Art oder ein State of the Art gewesen, gerade in dieser Zeit. Ja, aber was macht Uncharted eigentlich so speziell? Weil es hat eigentlich relativ einfach gestrickte Charaktere, die aber gleich sehr sympathisch sind. Da geht es natürlich zuerst um ein sarkastisches Abenteuer, dann dem sein zwielichtig Mentor, eine relativ emanzipierte Spielin mit der Elena im ersten und der Chloe Fraser in den späteren Teilen. Und dann habe ich schon gesagt, es fühlt sich einfach an, als würde man selber Abenteuerfilm können spielen. Und als Filmfan ist das für mich natürlich das Höchste der Gefühle gewesen. Auf einer Videospielbasis, habe ich schon gesagt, dann zumal 2007 ist es ein bisschen gegen eine andere Richtung gegangen, wo vielleicht düstere Ego-Shooter-Spiele im Voraus haben, losgetreten kann und ist mit seinem farbenfrohen Dschungel-Setting einfach auch eine schöne Abwechslung gewesen und auch eine heiterere Abwechslung. Man muss sich keine Gedanken machen, dass man irgendeine schwere Kost serviert bekommt, sondern eben ähnlich wie irgendein Hollywood-Blockbuster, der gut funktioniert wie Indiana Jones oder so, wo man eigentlich mal gut reinschieben kann, einfach geniessen und seinen Spass damit hat. Und das ist mit diesem Spiel nicht anders. Und was man auch muss erwähnen muss, ist, dass grafisch dann zumal auch ein höheres Level war als alles, was vorher ist gekommen. Ich meine, die animierten Pflanzen, die sich im Wind bewegen, Wasser, das realistisch aussieht, Kleider, die nass werden, wenn die Figuren im Wasser waren und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch die Figur von Nathan Drake für den Erfolg der Spielereihe verantwortlich. Ähnlich wie der Indiana Jones ist er zwar ein Actionheld, wirkt manchmal aber auch ein bisschen tollpatschig und hat etwa mal, vor allem der auch in den späteren Teilen, gängig mehr Glück als Verstand.
Hallo?
Buka Pintu!
Sie haben ihn, Pizza Sekaram!
Sie Lalo! Chepatan, Buka Pintu!
Ah, Tai!
It worked!
There he is.
Up there. Get on the gun.
Oh boy.
Das ist natürlich auch dank einer hervorragenden Riege an Stimmen, die sie hier zusammentrummeln und auch Motion Capture gemacht haben. Also die, die die Figuren in Uncharted geredet haben, die haben so, so ähnlich wie der Gollum zum Beispiel entstanden ist, gespielt von Andy Serkis oder sage jetzt mal 90% von allen Marvel-Figuren. Nein, das ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das hat natürlich auch einen grossen Einfluss gemacht, dass die Spiele so toll sind überkommen. Natürlich auch der Score, finde ich, der einem wirklich sofort ins Ohr hineingeht. Ja, ich kann leider jetzt nicht viel mehr abspielen, sonst gibt es den Spotify-Algorithmus an. Aber ja, geht es doch mal auf Spotify hören, knallen euch das dann auch in die Spätsünder oder beziehungsweise Filmsünder, OST-Playlist. Der wunderbare Komponist, der die Uncharted-Reihe immer wieder mit der Musik begleitet hat, heisst Greg Edmondson. Ist mir ehrlich gesagt vorher auch nicht wirklich ein Begriff gewesen. Aber wenn ihr mal so ein bisschen Bock hat auf Filmmusik, brauche ich viel, wenn ich am Arbeiten bin und irgendwie nicht kann oder will ablenken von Textmusik. Sag ich jetzt mal Textmusik oder Gesang, besser gesagt. Höre ich vielfach so ein bisschen Filmscores und der passt auch perfekt. Also, beziehungsweise der Game-Score vom 1. bis und mit 4. finde ich, kann man eigentlich alles durchhören. Auf jeden Fall ist Uncharted, ich komme zum Thema zurück, 2007 ein riesen Erfolg gewesen. Kritikerinnen und Kritiker, die haben das Spiel mit Lob überschüttet und auch aus einem heutigen Standpunkt, muss ich sagen, kann ich immer noch relativ gut nachvollziehen, warum das so gewesen ist. Nach dem 4. Teil war das zweite Spiel, das ich durchgespielt habe. Weil als Komplettist musste ich das irgendwie fast müssen. Das ist bei den Filmen auch so. Wenn ich mit drinnen mal irgendeinen Teil aus einer Reihe gesehen habe, das war schon bei Lethal Weapon so, als ich mit dem zweiten Teil angefangen habe, musste ich dann alles komplett schauen. Ich sage es jetzt mal so: beim ersten Uncharted Teil bin ich froh, habe ich es mal durchgespielt. Ich muss aber sagen, es hat mich jetzt nicht so vom Stühle gehauen. Es ist natürlich auch ein bisschen fies, wenn man das jetzt sagt, weil man kann natürlich das nicht wirklich mit der Qualität vom 4. Spiel oder mit den Möglichkeiten, die man dann im 4. Spiel hatte, vergleichen. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, habe ich es nicht dann gespielt, als es rausgekommen ist, 2007, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass der knapp 20-jährige Bodo an diesem Spiel sicher Freude gehabt hat. Also, ich habe natürlich auch jetzt noch Freude gehabt, aber eben, so ein bisschen, man merkt halt, dass es 2007 ist und dass sie vielleicht noch nicht ganz alle Stärken so richtig ausgespielt haben, die sie haben in dieser Reihe, aber eben, die Grundlage war gesetzt und die Grundlage ist super. Wenn ich Kritik anbringen soll an diesem Spiel, ist ein bisschen viel Geballer. Das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist nicht so meins. Darum, das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen und es hat leider auch viele Sequenzen drin, wo man einfach im Zeug rumballern muss. Dann spielt das ganze Spiel quasi nur im Dschungel von südamerikanischen Ländern. Später werden sie dann Uncharted teilen auch noch ein bisschen interessanter, die Showplätze, beziehungsweise abwechslungsreicher, sage ich es mal so. Und es ist die Länge dann zumal ein bisschen kritisiert worden früher. Also das war jetzt ein komischer Satz gewesen, aber die Länge ist von Kritikerinnen und Kritikern von diesem Spiel kritisiert worden, weil sie gefunden haben, das Spiel sei zu lang. Ich muss aber sagen, so in 3 bis 4 Stunden hast du es eigentlich durchgespielt. Und also natürlich, wenn du Profi-Gamer bist oder eine Profi-Gamerin, dann schaffst du es vielleicht in dieser Zeit, aber sonst denke ich, es ist ja nicht lang. Also ich bin froh gewesen, ist es nicht länger gewesen. Und ja, blablabla, eine schöne Erfahrung gewesen, glaube aber nicht, dass ich, wenn ich jetzt die Reihe wieder mal durchspielen würde, der erste Teil, den lasse ich dann vielleicht am ehesten aus. Wie gesagt, es hat den ersten Teil gebraucht, weil der war riesen erfolgreich für PlayStation 3 und es war schon klar, gewesen, dass da noch mehr kommen musste.
Listen, I don't have your luck. Guys like me gotta know when to walk away from the table.
Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do.
Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm.
Come on.
You can tell me all about it when you get back.
There they are! Oh, shit.
Well, shall we?
After you, Butch.
See you in hell, kid.
Uncharted 2 Among Thieves. Nach dem Erfolg vom ersten Spiel hat Macher von Uncharted Produktion von einem weiteren Teil von Jack and Dexter Reihe, das ist schon wieder passiert, Reihe auf die Seite gelegt und gefunden, jetzt müssen wir einfach relativ schnell einen neuen Uncharted-Teil rausbringen und haben dann auch mit der Produktion angefangen. Und wenn ich von mir aus gesagt habe vorhin, dass Uncharted ein spielbarer Film ist, dann ist das, sage jetzt mal noch, das 25-fache wo man noch können steigern in dieser ganzen Hinsicht. Das ist grösser, schneller, härter, einfach alles, was eine richtige Hollywood-Fortsetzung braucht. Der Fokus haben sie auch auf eine noch schönere Grafik gelegt, ausgereiftere Charaktere, wobei, ja, es ist immer noch relativ plakativ, aber eben, wie ich schon gesagt habe, trotzdem sehr sympathisch. Nicht Showplatz wechseln, den ich wahnsinnig cool gefunden habe. Es gibt so eine richtig schöne Abwechslung drin. Und was auch gut, das war schon beim ersten relativ so ähnlich gewesen. Es fährt einfach schon mit der Action an. Also, man sieht den verletzten Nathan Drake in einem Zugwagen, wie er dort verwacht und irgendwo in einer verschneiten Landschaft so über eine Klippe hängt und er muss sich dann aus dieser Situation retten, irgendwie innen und aussen am Zug aufklettern und sich befreien. Ich habe es schon gesagt, im Fast and Furious Podcast, dass mich diese Szene, beziehungsweise im Fast and Furious 7, sehr an die Szene hier erinnert hat. Und ja, es ist einfach hier im Spiel, weil man es noch selber muss spielen und nicht nur auf der Kinoleinwand sieht, noch irgendwie viel spektakulärer. Dann erfahren wir auch erst, wie es zu dem ist gekommen. Also eben, wir steigen jetzt mit der Handlung und fragt sich, wie ist eigentlich der Nathan Drake in so die komische und brenzlige Situation reingekommen. Und dann sieht man, wie der Nate auf zwei alte Bekannte trifft, die wir noch nicht kennt haben, aber seine alten Bekannten sind der Harry Flynn und Chloe Fraser, die dann zusammen in ein Museum in der Türkei einbricht, für ein altes Artefakt zu stellen. Hier gibt es einen Hinweis auf Marco Polo, der den sogenannten Shintami-Stein oder Shintami-Stein gefunden hat und ungeahnte Kräfte hat aus, wo er freigebracht, diesen Stein. Und der soll eben im geheimnisvollen Shambhala versteckt sein. Der Drake, der wird dann vom Flynn verraten und verhaftet. Später vom Sully und der Chloe freigekauft und sie jagen dann Flynn hinten nach. Es gibt eine Reise rund um die Welt, wie ich schon gesagt habe, wo sich dann herausstellt, dass der Flynn für einen Söldner Lazarevic arbeitet, der ebenfalls hinter dem Stein hinten nachjagt. Uncharted 2 Among Thieves 2009 ist er rausgekommen, also schon 2 Jahre nach dem ersten Uncharted-Teil und darum ist es eigentlich auch ein Wunder, dass das Spiel das erste nochmal so um 25 Mal ist die Zahl, die ich vorher gebraucht habe, die ist ziemlich random gewählt, aber ich, dass ihr seht, das ist eine krasse Steigerung, die nochmal stattgefunden hat. Es hat bessere Klettersequenzen, die 1-zu-1-Kämpfe sind mehr ausgereift, die Action allgemein sieht besser aus, auch dank der besseren Grafik, bessere Rätsel jetzt gehabt und. Man darf auf fahrenden Zügen rumfighten, zwischen Lastwagen hin und her gumpen, vor Bedrohungen davor rennen, in die Richtung vom Spielenden oder der Spielenden selber. Das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen speziell gewesen. Das hat mich auch so ein bisschen an die Szene aus Indiana Jones aus dem ersten erinnert, wo die grosse Kugel Indiana Jones hinterher nachjagt, in Anführungszeichen. Und hier hast du etliche auch solche Sequenzen, wo der Nathan Drake vor irgendetwas muss davon säckeln und eben in Richtung vom Spielenden rennt und natürlich dann nicht siehst, wo er genau her säckelt. Dann habe ich den Showplatz wechseln angesprochen. Was heisst das? Wir haben einerseits das Dschungelsetting in Borneo, dann die Schneelandschaft in Nepal und der Nathan jagt auch noch durch eine Stadt, wo durch den Söldner Lazarevic ist übernommen wurde. Ich glaube, die war auch Türkei gewesen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob es so war. Aber auf jeden Fall, ich gehört aber schon, wenn man das Dschungelsetting vom ersten sich ein bisschen satt gesehen hat, dann gibt es hier wirklich eine richtig schöne Palette an Abwechslungen, die man geniessen kann als Gamerin und als Gamer. Ja, was soll ich überhaupt noch sagen? Uncharted 2 wird heute als Meister, oder schon dann als Meisterwerk bezeichnet worden im Videospielsektor. Und das ist aus meiner Sicht immer noch. Da hat Naughty Dog wirklich es geschafft, die PlayStation Olympiade zu werden. Und das hat geheissen natürlich, es geht weiter.
Why are you here? Why do the English cross the Rubal Khali?
They're looking for the lost city of Ubar.
Iram of the Pillars. If they find Iram, we are all dead.
Let not the world deceive thee with its beauty. It is the dream of a dreamer, a mirage of the desert.
A cup of death will be filled for thee. It's all in English.
That must have been a dream.
Here we go.
For a dull moment, huh, Sully?
Why change now?
Yalla!
Crap! Big wave! Big wave! No!
Ja, es ist gar nicht so einfach, wenn der Vorgänger als Meisterwerk bezeichnet wird, aber die Herkules-Aufgabe hat Naughty Dog auf sich müssen nehmen bei Uncharted 3, Drake's Deception. Und die Entwickler haben das 2011 gemacht, wo viele Filmemacher machen. Sie haben die Handlung primär in eine völlig gegensätzliche Gegend verlagert. Also vom Schnee von Nepal im zweiten Teil ist es jetzt hier primär die Wüste geworden. Und sie haben nochmal einen Schritt gemacht in der Charakterentwicklung und erzählen, wie sich der Nathan und der Sully überhaupt haben kennengelernt haben. Nathan und der Sully werden übers Ohr geholt von einem Typ mit dem Namen Tabut und einer alten Bekannten von Sully, der Catherine Marlowe. Es geht darum, einen Encoder zu finden, der wieder auf Sir Francis Drake zurückgeht. Dann müssen der Drake und der Sully zusammen mit ihrem Team Chloe Fraser und dem Newcomer Charlie Cutter stellen vor dieser Marlowe, vor einer geheimen Untergrundgruppe, die der britische Staat schon seit Jahrhunderten beeinflusst. Ja, im Verlauf der Handlung kommen sie näher auf die Spur und vom Ziel von Marlowe. Sie will nämlich eine versteckte Stadt mit dem Namen Iram finden, die auch bekannt ist als Atlantis vor Wüste. Und die Suche nach Iram ist näher wieder gespickt von den mittlerweile typischen Uncharted-Charakteristika, sage ich jetzt mal, Schauplatzwechsel, den wir schon im zweiten Teil hatten, und Auseinandersetzungen mit vielen Gegnern, die von Marlowe angehört wurden, gespickt mit sehr viel sarkastischem Wortwitz und unglaublichen filmmässigen Actionsequenzen, wie zum Beispiel die berühmteste, wenn der Nate aus einem Frachtflugzeug rausgeht und sich nach einer Fracht, die bei der Ladefläche hinten rausgerutscht ist, dort sich drauf festhalten und sich wieder reinkämpft. Wo sie irgendwie direkt aus dem 87er Bond-Film The Living Daylights gestibitzt haben, sage ich jetzt mal böse. Ja, natürlich auch hier wieder 25 Mal übertriebener, als das jetzt in der Vorlage der Fall war. Und was der Uncharted Teil sonst noch speziell macht, er ist persönlicher. Wie sieht man, ihr erfahrt recht viel über die Geschichte von Nate und von Sully. Die Action-Sequenzen, die sind besonders drüber, also noch schlimmer oder noch krasser als im zweiten Teil. Man darf sich auf brennende Gebäude freuen, wo man sich daraus muss retten muss, an einem Schiff, das untergeht und sich am Schluss dann auch, wie ich schon gesagt habe, durch eine Wüstenlandschaft muss kämpfen. Die Rätsel, die sind ein bisschen ausgeklügelter und die 1-zu-1-Kämpfe sind auch wieder ein bisschen anspruchsvoller als im letzten Teil. Und eben einfach wunderschöne Lokalitäten, wo man sich visuell fast nicht satt schauen kann. Zum Beispiel der Schiffsfriedhof. An der Küste vom Jemen ist das, glaube ich. Also das finde ich wirklich ein wunderbares Setting. Und ja, eben auch Verfolgungsjagden, die verdammt viel Spass machen. Sie sind zum Beispiel zu Fuß oder zu Ross oder ja, ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles passiert. Es ist so viel, aber es ist wirklich einfach eine wahre Freude, das Spiel durchzuspielen. Ich habe es in 2 Tagen durchgespielt, muss ich jetzt hier noch sagen, weil es mich so fest gepackt hat und ich fast nicht mehr hören. Ich mache am Schluss noch ein Ranking von allen Spielen und darum verrate ich jetzt noch nicht ganz oder noch nicht so viel, aber ich glaube, das Titelbild von dieser Podcast-Folge, das hat schon ein bisschen etwas verraten, weil das kommt aus Uncharted 3 und ich glaube, das sagt schon alles. Wir sind aber noch nicht durch jetzt mit dieser ersten oder dieser Uncharted-Hauptreihe. Es geht noch weiter und bevor wir mit dem nächsten offiziellen Uncharted-Spiel weitermachen, gibt es hier, wie sagt man, schnell eine kleine Intermission.
In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch.
Ich frage mich,
wo dieser Fisch hingegangen ist.
Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn.
Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort.
Ja, was soll jetzt das wieder? Warum spielt ihr jetzt da wieder die eine Szene aus Monty Python's The Meaning of Life ein? Aber die brauche ich manchmal halt gerne, wenn ich noch irgendwo einen Fisch habe gefunden. Und den Fisch habe ich gefunden in Form von einem Spiel, das jetzt auch nicht, ja, wenn man die Uncharted 3 durchspielt, auch den ein bisschen überspringt. Und das liegt daran, dass Sony dann für ihre Art von Gameboy, die sie mal herausgegeben haben, also zuerst PSP und dann PS Vita, haben sie auch einen Uncharted-Teil herausgegeben für die Vita. Und zwar ist es das Prequel zum ersten Uncharted-Teil, das heisst Uncharted The Golden Abyss. Habe ich nie gespielt und darum rede ich jetzt auch nicht so ausführlich darüber. Ich habe nur gehört, dass es nicht ganz ab Vorgänger herkommt und darum bin sogar ich als Komplettist nicht mehr ganz dabei gewesen und habe gefunden, das kann man sich, glaube ich, gut schenken. Was die ganze Uncharted-Reihe, also ein weiterer Fisch, den ich habe gefunden, noch dafür gebracht hat, ist, dass nach Uncharted 3 2013 für die PlayStation 3 ein Spiel ist rausgekommen, das vielleicht vielen von euch auch etwas dürft sagen, The Last of Us. Ist auch ein riesen Erfolg gewesen und ist eigentlich auch durch das, dass Uncharted 3 so gut ist angekommen, hat man auch gefunden, ja, jetzt machen wir noch etwas anderes als Uncharted. Und ist dann auch für Naughty Dog nebst Uncharted wieder einer der ganz grossen Erfolge gewesen. Und ich frage mich jetzt vielleicht, warum sie hier über The Last of Us reden, wenn es eigentlich ja mit Uncharted nicht viel zu tun hat. Aber eben, die Entwickler haben das angestellt bei Last of Us, wo sie dann quasi übernommen haben für einen vierten Teil von Uncharted 3, wo man dann schon die Weiterentwicklung, die bei The Last of Us stattgefunden hat, hier dann so richtig schön an die Spitze hat getrieben.
For those who prove worthy, paradise awaits.
Took a long time for him to get out of this game.
He's meant for this life.
Oh, oh crap!
Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't.
Shame we're not on the same side.
I am a man of fortune, and I must seek my fortune.
So, are you ready to seek your fortune?
Ja, dank The Last of Us, was für Entwicklungen, dass sie dort haben geschafft, Naughty Dog, haben dazu geführt, dass die Uncharted-Reihe auch wieder einen rechten Gumpen gemacht, was so die Qualität des Spiels angeht, finde ich. Und das ist Uncharted 4, A Thief's End. Was soll bedeuten, mehr detaillierte Animationen, noch mehr Details für die Charaktere haben sie parat gehabt. Und natürlich auch mehr übertriebene Action. Und es war auch angelegt gewesen, bis jetzt als grosses Finale vor Nathan Drake Saga, sage ich jetzt mal. Das merkt man auch als Story. Nach dem dritten Teil hat sich der Nathan mit der Elena zur Ruhe gesetzt. Sie haben geheiratet und es wird dann so ein bisschen thematisiert am Anfang des Spiels, dass sie so ein bisschen ein langweiliges, in Anführungszeichen, bürgerliches Leben haben. Und beide haben sich eigentlich versprochen gehabt, dass sie keine wilden Abenteuer mehr erleben wollen. Aber der Nathan wird dann gleich wieder auf so ein Abenteuer geschickt und da hat einen grossen Teil dazu beiträgt, dass der Nathan Drake eben dann gleich nochmal abtrünnig wird aus dem Eheleben. Und das ist sein tot gelobt Brütsch Sam.
Can I help you?
Yeah, I'm looking for my little brother. It's about your height, a little bit leaner, definitely less gray in the temples.
Sam?
It's good to see you again, Nathan.
Die Geschichte die dreht sich um Henry Avery, einen Pirat, der auch eine Piratenstadt gegründet hat und gefunden wollte werden. Und gefunden wird sie dann auch von Nathan Drake, seinem Bruder und diversen Kontrahenten, die sie auf diesem Weg begegnen. Ja, Uncharted 4 ist, wie ich schon gesagt habe, das erste Spiel von Reihe, das ich gespielt habe und hat meine Faszination für die Reihe überhaupt erst losgetreten. Und das Spiel ist für mich einfach ein Zehner. Ich habe jetzt schon einzelne Kritiker gehört oder kritischere Stimmen von Leuten, die finden, ja, nach dem zweiten Teil und dem dritten ist jetzt das nicht mehr wirklich ein grosser Fortschritt gewesen, was ich jetzt einfach überhaupt nicht unterstützen kann, weil ich finde, eigentlich die Animationen sind einfach grandios. Da bleibt man wirklich zwischendurch manchmal stehen und schaut das Ganze mal so ein bisschen an, wie das animiert ist. Das ist wirklich, also Schon nur für PlayStation 4, wenn das Spiel 2016 rauskommt, es sieht immer noch so wahnsinnig geil aus. Also man möchte wirklich Screenshots machen zum Teil von diesen Sequenzen. Kämpfe und Klettersequenzen, die sind auch wieder on the top oder over the top zum Teil, aber es macht richtig Spass. Und Charaktere, die man irgendwie in den letzten Teilen gerne überkommt, die Sorge auch dafür, dass man das Abenteuer einfach gerne auch noch erlebt. Und darum meine Kritik, oder wenn ich das eben oder zwei Worte zusammenfassen, was Uncharted 4 ist, einfach geil. Und es ist das Spiel, das, wie gesagt, angeleitet war als grosses Finale für die Uncharted-Reihe. Und es hätte auch können sein, dass da nachher wirklich Schluss gemacht wird, aber es ist dann gerade ein Jahr später gleich noch weitergegangen. Wobei weiter kann man nicht ganz sagen, weil es ist nachher ein Spin-off rausgekommen.
3 Persian Invasions. 3 separate wars. And all these years later, no one has found it.
The Tusk of Ganesh.
We play by my rules.
What's it gonna be?
Uncharted The Lost Legacy, wo, wie gesagt, das erste Mal nicht der Nathan Drake die Hauptfigur ist. Der wird in diesem Spiel nur nebenbei mal so ein bisschen erwähnt. Wer ist denn die Hauptfigur? Ihr habt es vielleicht gehört aus dem Trailer-Ausschnitt. Es ist Chloe Fraser. Warum hat man Chloe zur Hauptfigur gemacht von einem eigenen Spin-off? Weil Chloe einfach eine verdammt coole Socken ist. Ich kann es nicht anders sagen. Eine Geschichte rund um Nathan Drake und Elena, wo ja am Schluss, wo wir gesehen haben, beim vierten Uncharted, Taylor zusammen ihre Tochter haben, auf die Welt gebracht, beziehungsweise man sieht die auch schon im Teenager-Alter und man hat gemerkt, das ist fertig erzählt, die ganze Geschichte. Und darum hat man sich auch für die nächste, badassigste Figur hat man sich entschieden, dort ein eigenes Abenteuer zu erzählen. Und das ist eben die Chloe. Und die Fans von Chloe dürfen das natürlich gefreut haben, weil sie im vierten Uncharted-Teil durch Abwesenheit glänzt hat. Dafür haben wir jetzt in diesem Teil andere Figuren, die aus dem vierten Teil hier auch wieder zum Einsatz kommen. Wir haben Nadine Ross, die mit der Chloe zusammen auf Schatzsuche geht, die im vierten Uncharted noch zur Anführerin war vom Söldnertrupp Shoreline und so Gegenspielerin von Nate und seinen Leuten. Apropos seine Leute, der Sam Drake, der Bruder von Nathan, der hat auch in diesem Spin-off einen Auftritt neben der Chloe und der Nadine und ist von mir aus gesehen auch so ein recht guter Zusatz gewesen, mit seinem spitzbübischen, ein bisschen zweispältigen Charme, den er mitbringt und hat darum auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht in den Spin-off Uncharted The Last Legacy. Das Spin-off-Videospiel, das ist 2017 rausgekommen, habe ich glaube schon gesagt. Und bis zum heutigen Tag war es das letzte Uncharted-Spiel, das rausgekommen. Und wir schauen am Schluss noch kurz ein bisschen Glaskugeln, was da sonst noch alles könnte kommen. Aber ich habe es schon versprochen, ich möchte jetzt zuerst mal die bisherige Reihe noch ein bisschen gebührend abschließen. Und wie könnte man das besser machen als mit unserer allseits beliebten Spätsünder-Rubrik?
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für einen Fünfer Orlund hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Top 5 mit der Auswahl aus dem Uncharted-Universum. Und da habe ich mir jetzt 3 Fünfer Olympen ausgewählt. Und anfangen wir mit einer Kategorie, die gar nicht so einfach war zum Bespielen.
How many men have you killed? How many just today? That's it, boy. No compassion, no mercy. Do it!
Top 5 Bösewichtinnen und Bösewicht aus dem Uncharted-Universum. Und ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, was so ein bisschen die plakativen Charaktere angeht, kommt das hier, glaube ich, in dieser Kategorie am besten zum Ausdruck. Ja, es ist so ein bisschen die Kategorie, wo es so am meisten so ein bisschen an Charisma und sag jetzt mal erinnerungswürdige Figuren ein bisschen mangelt. Das gute Schurken ist schwierig, wenn man das in Uncharted-Reihe sucht. Das ist das Problem, das ja auch Marvel-Filme zum Beispiel haben. Und das finde ich auch hier bei Uncharted, kommt so ein bisschen zum Zug. Und eben darum ist es vielleicht nicht unbedingt der Top 5 mit den besten Schurkinnen und Schurken, sondern vielleicht viel mehr ein Top 5 von den Schurkinnen und Schurken, die am wenigsten vergessenswert sind, wenn man es mal böse sagen will. Und los geht's natürlich mit einer Honorable Mention. Etwas, was ich nicht unbedingt erwartet habe, als ich den ersten Teil von Uncharted 3 anfangen zu spielen, nach dem vierten Teil, dass Uncharted ähnlich wie die Indiana Jones-Reihe irgendwann übernatürliche Elemente einbauen. Und ich habe gesagt, dass der vierte Teil dort, oder beziehungsweise der vierte Teil hat dort das nicht unbedingt gehabt. Und im ersten und im zweiten Teil und auch im dritten haben sie das eben irgendwie noch recht konsequent irgendwie noch reingebracht. Im ersten Teil sind es irgendwie so eine Art Zombie, so plötzlich auftaucht. Im zweiten Teil so jede ähnliche Monster, die wir jetzt auch in diesem Soundausschnitt gehört haben. Und im dritten sind es dann so gegen Schluss so komische Feuermonster, die sich von einem Ort zum anderen können beimen können. Braucht es die übernatürlichen Elemente überhaupt in den Uncharted-Spielen? Ja, aus meiner Sicht hat es eigentlich nicht gebraucht, aber sie sind zumindest ein Element, das von mir aus gesehen einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und auch in vielen Kritiken und Podcast-Rezensionen, die es gibt zur Uncharted 3, auch immer erwähnt werden. Und darum müssen sie auch hier erwähnt werden in meiner Honorable Mention. Jetzt geht es aber weiter mit Platz 5.
I don't know how you scam your way in here, but if you think about bidding on Avery's Cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn
Rafe.
Fight. Well, you get my point.
Rafe Adler aus dem vierten Uncharted Tale of Thieves End. Das ist der farblosigste, würde ich mal sagen, oder der farbloseste in diesen Top 5. Aber zumindest einer, wo ich mich irgendwie noch daran erinnere, wenn ich an die Bösewicht aus dem Uncharted-Spiel denke. Er ist am Anfang noch ein Verbündeter von Nathan Drake, Sam Drake, und später ist es dann aber ihr Gegner und kämpft auf der Seite von Nadine Ross und ihrem Söldnertrupp Shoreline. Rein optisch ist der Rafe auch nicht unbedingt so speziell auffällig. Er ist so ein typischer, schleimiger, reicher Amerikaner mit hinteren, geschälten Haaren. Skills hat er jetzt, ja, sag jetzt mal, auch nicht besondere. Er ist ähnlich wie der Nate, der Sam, der Sally und die Elena und natürlich auch Chloe. Ein guter Kletterer, er kann fechten und er ist auch im 1-zu-1-Faustkampf relativ gut unterwegs, so dass er den Nate am Schluss auch fast besiegt. Das bringt uns noch zu dem letzten Einschub, den ich noch rein möchte bringen, für die Schurken zu charakterisieren. Wie stirbt denn der Rafe? Das ist nur so auf eine Art einigermaßen spektakulär. Gut, aber wenn man bedenkt, wie andere Schurke in dieser Reise gestorben ist, ist dann gleich auch die vergessenswerteste Art und Weise, den Tod zu finden. Er und Nate haben am Schluss so einen kleinen Schlagabtausch auf einem alten Piratenschiff mit Fäust und dann irgendwann schon mit Schwert. Und der Nate, der schafft es, der irgendwann ist ein Netz, wo ein Schatz drinnen ist, oberhalb vom Rafe, runterzuholen. Und der ganze Schatz, der prasst so richtig auf den Rafe runter, sodass er erschlagen wird. Aber warum ist jetzt eben der Rafe überhaupt in diesen Top 5 gelandet? Ja, ich finde, durch die persönliche Vergangenheit, die er hat mit dem Nate und dem Sam, gibt es wenigstens noch so ein bisschen Dramatik dieser Figur. Finde ich jetzt einmal zumindest. Und ist darum auch nicht so ganz vergessenswert. Und für mich reicht das eben auch gleich für einen guten Platz Nummer 5. Aber schon der Platz Nummer 4, der ist für mich viel mehr Erinnerung geblieben. Und das dürfte vielleicht viel von den Uncharted-Fans ein bisschen erstaunen.
Remember me? Ramses. I'm a nice guy. I saved your life. Right now, I'm the only friend you got.
Remember me? Ja, ich remember ihn. Der Ramses, oder auch bekannt als Random Piratenanführer Nummer 23 aus Uncharted 3, Drake's Deception. Er taucht relativ spät auf im dritten Teil, ich glaube es auch erst so im letzten Drittel, nachdem der Drake vom Handlanger vor Hauptschurkin unter Drogen gesetzt wurde und gefangen genommen wird und sich näher vor der Küste vom Jemen auf dem Schiffsfriedhof, den ich vorher schon erzählt habe, wiederfindet. Ja, die fragen mich jetzt vielleicht, warum das, der random Piratenanführer in meinen Top 5 auftaucht. Ja, weil mit seiner absolut übertriebenen Art einfach irgendwie mir im Gedächtnis ist geblieben. Weil er sich am Schluss dann auch noch in einem sinkenden Schiff selber opfert, damit der Drake von Wassermassen mitgeschrissen wird.
Be in hell, Habibi!
Son of a bitch!
Ein kurzer, übertreibter, aber irgendwie auch doch bleibender Eindruck hinterlässt der Ramses und darum längt es für ihn auf Platz Nummer 4, ganz dicht hinter dem Platz Nummer 3.
So, this little man is Drake. Did you carry him all the way from the temple? Shame.
Der Zoran Lazarevic, ein skrupelloser Kriegsverbrecher und der Chef Schurke bei Uncharted 2 Among Thieves, bleibt in Erinnerung, weil er nach der eher farblosen oder den beiden farblosen Chefschurken im ersten Uncharted-Teil zumindest ein bisschen bedrohlicher rüberkommt, mit seiner glatzen, verbrannten rechten Gesichtshälfte und seiner physischen Überlegenheit, die er Nathan Drake entgegenbringt. Er könnte fast so als James-Bond-Schurken durchgehen. Allerdings, wenn man ihn in einem James-Bond-Film hätte eingesetzt, dann wäre er definitiv einer von den Schurken aus der zweiten Riege. Würde also nicht zu den Top-Schurken zählen. Ja, trotzdem, vor allem im Schlusskampf Shambhala habe ich zwischendurch wirklich fast ein bisschen Hühnerhaut bekommen, weil der Lazarevic am Drake hinten nachjagt, nachdem er sich am Baum des Lebens unbesiegbar hat gemacht. Ja, Führungszeichen, unbesiegbar würde Drake ihn dann gleich so schwach machen, dass der Lazarevic von den Wächtern von Shambhala zu Tod prätscht wird. Zwar jetzt auch nicht ein Schurke, der es auf die Top-Liste schaffen würde, vielleicht von allen Game-Schurken, die es jemals gegeben hat, aber im Kontext von Uncharted-Reihe gleich Eindruck hinterlässt im Endeffekt. Und das ist genau so bei meinem Platz Nummer 2 der Fall.
Greatness from small beginnings. Beneath that cocky exterior, you're still the same scared, filthy little runaway, aren't you?
Catherine Marlowe aus Uncharted 3 Drake's Deception, die hier vor allem raussticht, weil sie eine weibliche Antagonistin ist, britisch. Das hört man ja auch schon sehr schön an der Dame, die sie synchronisiert hat und ist die Anführerin von der eben schon erwähnten geheimen 400-jährigen Gesellschaft, die übrigens gegründet wurde von Königin Elizabeth I. Interessant ist Marlowe vor allem auch, weil sie mit dem Sully eine Vergangenheit hat. Er war sozusagen angestellt von ihr oder hat auch für sie gebügelt gehabt. Und er durch das Auftauchen von einem gewissen Nathan Drake im Teenie-Alter sich gegen seine Auftraggeberin wendet, der Sully, und darum auch auf ihrer Abschussliste landet. Sie hat jetzt von mir aus gesehen keine außergewöhnlichen Fähigkeiten, außer dass sie ein richtiges Biest ist, das Drake und Sully das Leben schwer macht auf der Suche nach dem Atlantis vor Wüste in diesem Iran. Und passend zur Wüstenlandschaft, die ja dann, vor allem im zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte von diesem Spiel relevant wird, ist dann auch ihr Ableben. Sie versucht nämlich im Triebsang. Ein würdiger Tod für eine aus meiner Sicht würdige Gegnerin von Nathan Drake und Co. Weil da gibt es eben gleich noch jemanden, der für mich noch ein bisschen mehr rausgestochen ist. Und das ist...
Hi, Victor.
Hello, Nadine. Pleasure to see you again.
Only this time I've got the drop on you.
Ja, Nadine Ross ist das. Zugegeben, das ist vielleicht ein bisschen beschissen, weil sie ja im vierten Uncharted gegen Schluss ja eigentlich Zeiten wechselt und bei Lost Legacy dann, sogar eine Verbündete wird von Chloe Fraser. Trotzdem ist sie im vierten Teil durchaus eine Gegnerin, die Nathan Drake und Sam und Sully und allen anderen körperlich überlegen ist und ihnen mehrmals gebe ich den Arsch versohlt in diesem Spiel, was sehr amüsant ist. Und ich denke, so als Anführerin von einem knallharten Söldnertrupp, da musst du halt auch relativ abgebrüht sein. Sie ist die einzige Gegnerin von diesen Top 5, die überlebt am Schluss. Und logisch, ja, nur weil sie dann am Schluss eigentlich Zeiten wechselt, ist es dann auch so gewesen, dass sie dann später auch nochmal auftaucht. Ist aber egal. Bei mir reicht das für Platz 1 vom FIFA Olymp von den Uncharted Bösewichtinnen und Bösewichten, die mir am meisten geblieben sind. Ich bin vor allem auch gespannt, ob wir sie vielleicht in einem möglichen weiteren Uncharted-Teil dann irgendwann wieder als Verbündete sehen. Apropos, da kommt mir gerade etwas in Sinn, wenn ich das Wort Verbündete in den Mund nehme. Die haben es natürlich auch verdient, dass man sie hier in dieser Kategorie noch feierlich erwähnt.
Und jetzt ist es wieder einmal Zeit für den FIFA Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo. Kein Held ist viel wert, ohne die Verbündeten, die er um sich kann scharen kann. Und von denen hat Nathan Drake auch eine ganz schillernde Riege im Angebot, die er darauf zählen kann. Und dazu gehört natürlich auch mein Platz Nummer 5.
And then the bunny escapes anyway and it leaves little bunny surprises all over the headmaster's bed.
Hey, 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 what are you telling her?
Just about your little magic vase.
Oh, I hate you.
Normalerweise bin ich ja eher kein Fan von Figuren, die man irgendwann mit der Reihe plötzlich einführt, wo man vorher noch nie etwas gehört hat und irgendeine tiefe Bindung sollte haben zum Hauptcharakter. Lustigerweise habe ich das Problem mit dem Bruder von Nathan Drake, dem Sam Drake, überhaupt nicht gehabt. Und ich weiss nicht, an was das liegt. Vielleicht das Uncharted-Spiel auch nie behauptet, cleverer zu sein, als sie tatsächlich sind. Sprich, sie haben ja relativ billige Geschichten und dass man dann erst später irgendwelche Zusammenhänge herstellt, wo man vorher zwar noch nie etwas hat gehört und eigentlich so, sagen wir mal aus dem Schiff aus betrachtet, keinen Sinn sollte machen. Aber es stört mich jetzt bei Uncharted nicht wirklich. Da kommt sicher auch noch dazu, dass es gar nicht so unglaubwürdig ist. Sage ich jetzt ganz ehrlich, dass der Nathan ein Bruder hat, wo er noch niemandem etwas davon erzählt hat. Weil rein durch die Story, die ihm im vierten Uncharted-Teil erzählt wird, kann man irgendwie nachvollziehen, dass er schwere Schuldgefühle hatte, weil er sich ja irgendwie ein bisschen verantwortlich macht für den Tod oder für den männlichen Tod von Sam. Und darum finde ich den Sam Drake eigentlich einen relativ coolen Zusatz für die ganze Reihe und ist dann auch im weiteren Verlauf von diesem Spiel ein guter oder weniger guter Verbündeter von Nathan Drake. Und ja, darum finde ich, reicht es bei mir auf Platz Nummer 5. Und ich habe es vorhin schon gesagt, im Spin-off oder Ableger The Lost Legacy ist der Sam eine coole Ergänzung zu den beiden taffen Schatzsucherinnen Chloe Fraser und Nadine Ross. Und wie gesagt, das macht ihn eigentlich auch zum würdigen 5. Platz im so einem 5er-Olymp. Und auch der Platz 4, der geht, sag jetzt mal, vom Typ her ein bisschen ähnliche Richtung wie der Sam.
Nein,
we're even.
Der Charlie Cutter aus Uncharted 3, was sich am Anfang ja noch so verhalten, als wäre einer von den Handlangern von Catherine Marlowe, sich dann aber als Verbündete entpuppt von Nate, Sully und der Chloe. Ja, wie will man den Charakter beschreiben? Am besten geht man mal auf Uncharted Wiki, das ist eine Seite, die es wirklich gibt. Und die offizielle Beschreibung, die möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Dort steht nämlich: Charlie Cutter, ein Schatzsucher mit der Intelligenz eines Oxford-Absolventen und den Muckis eines Rugby-Spielers. Ja, das hat etwas. Außer dass der Charlie vielleicht nicht so als Oxford-Absolvent auf mich gewirkt hat, aber es ist ja eigentlich egal, es ist eine treue Seele, wo der Mitte vom dritten Uncharted-Teil plötzlich vor Bildfläche verschwindet und er auch nicht mehr auftaucht in Uncharted 4. Aber trotz seinem kurzen Auftritt hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir und darum reicht es für ihn auf Platz 4. Der hat aber der doch ein bisschen Rückstand auf den Platz 3, weil da habe ich sie ausgewählt.
I wasn't trying to protect you. It's just I made a promise that I was done with this life.
We both did.
Yeah, but I broke it. I didn't tell you because I was afraid.
Afraid of what?
Of losing you. I guess I was protecting myself.
We have a lot of ground to cover.
Ja, die mich schon ein bisschen länger kennen oder vielleicht den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt haben, vor allem noch zu spät zu unserer Zeit, die haben mitbekommen, dass ich ja so eine kleine Schwäche habe für blonde Schönheiten. Und da ist es eigentlich auch kein Wunder, dass eine blonde Schönheit auf meinem Platz Nummer 3 landet. Die Dame des Herzens von unserem grossen Held Nathan Drake, Delena Fischer. Im ersten Teil begleitet sie den Nate als taffe Journalistin. Im zweiten Teil taucht sie dann im Verlauf von irgendeinem auf. Und dann im dritten Teil fingen sie dann, glaube ich, so definitiv zusammen. Und im vierten Teil sind sie ja, wie erwähnt, schon geheiratet. Und im Epilog erfahren wir ja dann auch, dass sie zusammen eine gemeinsame Tochter haben. Warum aber Delena in der Top 5? Ja, sie ist von mir aus gesehen nicht so die typische Damsel in Distress, wie man dem sagt. Also irgendwelche Frauenfiguren, die eigentlich mehrheitlich dazu gebraucht werden, dass der Held so richtig brillieren kann und so aus der Scheiße rausretten. Sondern sie rettet am Nate auch schon im ersten Teil mehrmals den Arsch. Und aus meiner Sicht kann ich zu 48% sage ich jetzt vielleicht mal nachvollziehen, dass sich der Nate am Schluss in sie verliebt. Ja, der hat richtig gehört. Ich kann es zu 48% nachvollziehen, dass sich der Nate für sie entscheidet. Ja, wem gehören denn die anderen 52%, die ich noch ein bisschen nachvollziehbarer hätte gefunden, wenn sich der Nathan Drake in sie verliebt hat, beziehungsweise für sie entschieden?
If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional.
Really?
Mostly professional.
Oh.
Sie hat aus meiner Sicht noch viel bessere Zeiten vom Nathan Drake passt. Tough, wortgewandt, gut aussehend, durchtrieben und definitiv jemand, den man gerne an ihrer Seite hat, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, und es ist Chloe Fraser. Eine indisch-australische Schatzsucherin, ehemalige Affäre eben von Nathan Drake, die wir im zweiten Uncharted-Teil davon erfahren. Und am Schluss der eben sogar die Protagonistin im Spin-off-Game Uncharted The Last Legacy. Und ich habe es schon vorhin gesagt, als ich über diesen Teil geredet habe, Chloe, die ist einfach eine coole Socke. Viel mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Und darum auch mein Platz Nummer 2 auf dieser Liste. Hat es auch fast auf meinen Top-Platz geschafft. Aber der ist natürlich für einen anderen Charakter reserviert. Und ich glaube, das erstaunt niemand, der dann die Charter-Dreie schon selber durchgespielt hat.
Well, I am not a perfect man.
You're not proposing, are you, Sully? I mean, I love you, but...
Just stop being a wise ass for one second. Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness? It's what you do with the hand you're dealt.
Der Victor Sullivan, oder kurz Sully, der Mentor von Nathan Drake. Und wie wir dem dritten Teil erfahren, auch ein bisschen sein Ziehvater. Und die Dynamik, die beiden Herren irgendwie zusammen haben in dieser Spielereihe, die kann man einfach nicht toppen. Und darum ist es klar, dass das alle irgendwie auf Platz 1 landen müssen. Und das ist bei mir jetzt so. Jetzt noch eine kleine Randnotiz. Das sind alles relativ plakative Charaktere. Das habe ich schon gesagt, wie man sich das aus Filmen wie der James Bond oder Indiana Jones Reihe auch schon gewöhnt ist. Aber genauso wie in diesen Filmen, sage ich jetzt mal, schaffen es die Macher von Uncharted, dass man ihnen relativ zugetan ist, diesen Charakteren. Sie sind einfach liebevoll und sympathisch umgesetzt. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht die Reihen ausmacht. Und ich würde allen raten, die am Game nicht ganz abgeneigt sind und so Spätsünderiger oder noch Spätsünderiger unterwegs sind wie ich, spielt doch die Uncharted-Reihe mal durch. Kopfteli. Man hat sogar dazu gebracht, über die Reihe Podcast zu machen. Und das sollte eigentlich schon zeigen, wie schnell ich grosser Fan geworden bin. Wie gesagt, vor einem 3-4 Jahren hätte ich das noch gar nicht gewusst gehabt, dass einem die Reihe so packen kann. Und darum würde ich sagen, ja, tut euch doch das mal an. Das war aber noch nicht der letzte FIFA Olymp gewesen, weil wenn wir schon einen FIFA Olymp machen, ihr Uncharted oder im Uncharted-Universum, dann darf ein FIFA Olymp sicher auch nicht fehlen.
Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo?
Top 5 von allen Uncharted-Teilen, die ich gespielt habe, wie gesagt, so die weniger oder inoffizielleren Ausgeburten von dieser Reihe, die werden jetzt hier nicht thematisiert. Ich beschränke mich jetzt da wirklich auf die Sachen, die ich jetzt ein bisschen näher habe angerissen. Und weil es sich ja bei dieser Reihe um 5 Hauptteile handelt, ist das natürlich auch relativ einfach zum Abhandeln, weil da hat gerade jeder Teil einen Platz verdient und darum gibt es jetzt auch keine Honorable Mention. Und ja, ich fange mal an mit dem Platz Nummer 5. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich den ersten Teil nicht als erstes gespielt habe, sondern den 4 zuerst. Und ja, wie gesagt, das habe ich wirklich so ein bisschen gemacht, weil ich halt ein alter Komplettist bin. Ich habe dann auch gesehen, was für Qualität der erste Teil auch muss gehabt haben in diesem Jahr 2007. Aber ja, ich habe es halt durch das, dass ich einfach erst irgendwie 16 Jahre später gespielt habe, irgendwie den Zugang ein bisschen oder ein bisschen schwer gehabt, den Zugang zu finden. Und darum muss ich sagen, bin ich eigentlich selber schuld. Aber ja, ich musste mich schon ein bisschen durchkämpfen. Aber ich sehe die Qualität von diesem Spiel und das habe ich vorhin schon gesagt. Und ja, darum landet bei mir Uncharted der erste Teil halt nur auf Platz Nummer 5. Ist mein unliebster, Anführungszeichen, Uncharted-Teil. Aber ja, hier muss ich sagen, das ist wirklich Jammer auf höherem Niveau. Machen wir weiter mit Platz Nummer 4, da wäre für mich Uncharted The Lost Legacy, also das Spin-off mit der Chloe als Protagonistin. Längt für mich leider nur für den Platz 4, weil das Spiel an sich, ja, es ist ein bisschen weniger interessant, finde ich, als die anderen Teile. Wo ich jetzt noch drüber rede, oder die Figuren, das Gameplay, ist es halt sehr ähnlich wie Uncharted 4. Aber es kann sehr gut überzeugen, aber hat mich jetzt nicht unbedingt, also rein spielertechnisch, nicht so fest überzeugt, wie das, was vorher passiert ist. Und da kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 5, und das ist Uncharted 2, Among Thieves. Ja, ich weiss, der ist bei ganz vielen auf Platz Nummer 1. Und ich sehe auch die Qualitäten von diesem Spiel. Hat unglaublich Spass gemacht, das durchzuspielen mit all den James Bond und Indiana Jones mässigen Showplatz wechseln. Man kommt von Türkei auf Borneo, auf Nepal. Das ist wirklich grandios. Das kann man einfach nicht schlecht reden. Und ja, so wie auch der Einstieg vom Spiel mich völlig weggeblasen hat, wo man wirklich mit in die Handlung reingeschmissen wird, wo der Nate eben verletzt in diesem Zug sich muss aufhangeln, wo halb über eine Klippe hängt. Ist eigentlich ein absolut geiles Spiel, aber aus meiner Sicht nicht ganz so geil wie mein Platz Nummer 2. Und da landet der vierte Titel aus der Reihe Uncharted A Thief's End. Der erste Uncharted der Teil, der optisch einen krassen Schritt hat gemacht hat. Für PlayStation 4 von mir aus gesehen, so ein bisschen State of the Art war. Eine verdammt unterhaltsame, cineastische Spielerfahrung. Auch relativ lang, bis man ihn durchgespielt hat, was ich per se sehr begrüßt habe. Weil das ist wirklich ein Spiel, das sich das Geld lohnt. Da bist du relativ lang dran, bis es mal durchgespielt hat. Und von mir aus gesehen, darum auch verdient der Platz Nummer 2 und für mich auch einen würdigen Abschluss für die ganze Nathan Drake-Saga. Aber es gibt noch einen Teil aus dieser Reihe, wo mir eben noch ein bisschen mehr geflasht hat. Und das ist Platz Nummer 1. Ja, das ist, ich weiss, es bei den Hardcore Uncharted-Fans ein bisschen umstritten, aber für mich als Späteinsteiger in die Reihe hat das Spiel eine krasse Wirkung gehabt und das ist Uncharted 3 Drake's Deception. Warum überhaupt? Ich habe die Vorgeschichte von Drake und von Sully wunderbar gefunden. Ich habe die ganze Sequenz in London super gefunden, dass man dort Chloe wieder trifft, dann der Zusatz mit Charlie Cutter, der dort auch sehr gut dazu passt, hat dann das ganze Wüsten-Setting, also optisch wieder augenweit, also da kann man richtig drin schwelgen. Und zwei von mir aus gesehen, von den geilsten Settings überhaupt im Uncharted-Teil, ich habe es vorhin schon gesagt, die Wüste einerseits und der Schiffsfriedhof vor der Küste vom Jemen, finde ich einfach grandios und ja, das auch schon erwähnt hatte, dass ich das Game an einem Wochenende durchgespielt habe. Auch der Schluss, ja, das werdet ihr dann am Ende von diesem Podcast noch hören, ist mein Lieblingsschluss in einem von den Uncharted Games. Von dem her für mich einfach wirklich der Platz Nummer 1. Ich weiss, lünchen meine liebe Uncharted-Fans, aber ich habe einfach an diesem Spiel am meisten Spass gehabt und darum ist es einfach auch mein Platz Nummer 1. So, das wären jetzt die Games gewesen. Ja, ein paar Mal ist auch erwähnt worden in diesem Podcast, dass es wirklich Filmstoff par excellence ist. Man hat auch jahrelang einen Film machen wollen. Meine Drei ist 2007 entstanden. Und es hat eigentlich auch eine perfekte Besetzung gegeben mit dem Nathan Fillion. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo eigentlich Nathan Drake aus dem Gesicht geschnitten ist. Man kennt ihn vor allem aus Serien Firefly, Castle oder The Rookie aktuell. Der hat dann er im 2018 lustigerweise einen Fanfilm gemacht, wo er als Nathan Drake ist auftreten.
Legendary treasure hunter, explorer, historian, thief.
I think you have me confused with somebody else, pal.
The man responsible for finding El Dorado, Quivira, and Shambhala.
Oh. Dann, yes, okay, then yeah, that's me.
Yeah.
Ja, der Fanfilm, der nimmt Bezug, wie ihr gehört habt, auf die Sache, die Nathan Drake in der Spiel schon erlebt hat. Und hat eigentlich richtig Bock gemacht auf einen Langspielfilm mit dem Nathan Fillion als Nathan Drake. Leider ist es dann nie dazu gekommen. Und darum hat Sony dann gefunden, dass sie im 2022 einen Uncharted-Film machen ohne Nathan Fillion, dafür mit dem Tom Holland, und den haben wir dann auch bekommen.
There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost.
Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you?
A little old for prom, aren't you?
Why the map?
This is the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world.
You know your history.
It's the biggest treasure that's never been found.
5 billion, easy.
Und jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, weil ja jetzt wieder relativ lang gebraucht für die Podcast-Folge vorzubereiten. Ihr jetzt vielleicht schon können, ein bisschen rausgespüren anhand von all diesen Tönen, die ich jetzt hier abgespielt habe und auch all die Informationen, die ich jetzt um die Ohren gehauen habe. Dass ich, als ich all die Sachen zu den Games vorbereitet habe, hatte eigentlich gar nicht gross Bock hatte, den Film überhaupt zu schauen. Das liegt auch daran, dass ich relativ viel mitbekommen habe, wie der Film so ankommt bei den Kritikerinnen und Kritiker. Er sei scheiße, er sei belanglos, er sei fehlbesetzt, sei schlechte Effekte und er sei langweilig. Und darum habe ich gestern, also wir haben jetzt den Montag, den 5. Juni, wo ich das aufnehme und ich habe den Film beziehungsweise ja, nicht gefunden, jetzt kannst du nicht einfach am Schluss sagen, ja gut, ich habe jetzt zwar über die Spielereihe geredet und es ist ja ein Filmpodcast, aber ich habe jetzt gar keinen Bock gehabt, die Verfilmung zu schauen. Darum habe ich es lassen. Nein, ich habe dann gleich dazu durchgerungen, den Film gestern zu schauen, am Sonntagnachmittag. Und Achtung, Spoiler, ich habe Spass gehabt an diesem Film. Ja, jetzt können mich die Hardcore Uncharted-Fans schon wieder lynchen, nachdem sie den dritten Teil von Game-Serie auf Platz 1 hat da und jetzt auch noch den Film irgendwie loben. Aber ich habe ihn wirklich nicht scheiße gefunden, weil, seien wir ehrlich, die Kritik, die dem Film ist entgegengebracht worden, so zum Beispiel, dass die Story scheiße ist. Also bitte, seid also mal ehrlich. Ich meine, die Story aus dem Uncharted-Spiel, die passt ja auch immer auf eine Bierdeckel und das ist im Film halt einfach auch nicht anders. Und darum, ja, sorry, es ist einfach von mir aus gesehen, haben sie den Groove von den Games gut eingefangen. Ja klar, er hat ganz viele Schwächen und mit denen fange ich jetzt auch an. Angefangen bei Besetzung, ich weiss, da sind schon alle drauf rumgeritten, ich mache es jetzt gleich noch, weil ich habe gefunden, das ist so der Punkt, wo ich muss sagen, kann ich nachvollziehen, wenn man das kritisiert, schon mal den Tom Holland als Nathan Drake. Ja, der Tom Holland ist ein verdammt sympathischer Typ. Mein Problem ist einfach halt, oder das ist auch das Problem von ganz vielen Uncharted-Fans, er sieht einfach nicht aus wie der Nathan Drake. Schon nur seine Frisur, seine Größe, haben wir den Nathan Drake immer so als etwa 1,78 oder 1,80er Mensch vorgestellt. Ich weiß nicht, wie viel das der Tom Holland oder wie gross der Tom Holland ist, aber er wirkt halt einfach schon so ein bisschen wie ein Zwerg in der Umgebung. Und ja, er passt mir einfach auch nicht so zu dem Charakter. Ich meine, der Nathan Drake in dem Spiel, der ist auch relativ nett, aber er hat gleich noch so eine durchtriebene Charaktereigenschaft und mir denke, das bringt Tom Holland einfach nicht so gut über, weil er ist echt zu nett. Und beim Tom Holland, ein Problem, das er hat, ist halt einfach, er ist in jedem Film echt der Tom Holland. Und das ist auch bei Uncharted so. Das verschmitzt auch so ein bisschen zwielichtige Anführungszeichen. Der Nathan Drake ist jetzt nicht zwielichtig, aber echt so, ja, dort hat mir einfach etwas gefällt. Er ist ein guter Schauspieler, das muss man ihm wirklich nicht absprechen, aber für mich war es wirklich eine Fehlbesetzung. Genauso wie der Mark Wahlberg als Sully, der einfach auf Autopilot läuft in diesem Film, was er ja schon in vielen Filmen gemacht hat. Ich habe mir nie einen Mark Wahlberg für einen Sully vorgestellt in dieser Rolle und es hat sich leider auch bestätigt. Und die dritte Runde, wo ich auch muss sagen, ja, die Chloe. Ah, die Chloe ist für mich so ein Charakter, da musst du einfach halt auch jemanden haben, der ein Charaktergesicht hat, einerseits, und andererseits halt auch so ein bisschen, meine Chloe ist auch so ein bisschen zweispältig. Im zweiten Teil ist sie ja zwischendurch so ein bisschen abtrünnig und bisschen dem Nathan ein bisschen zu bei und so. Und die Schauspielerin, die das hier verkörpert, die Sophie Ali, nichts gegen sie. Also vorher noch nie einen anderen Film gesehen, aber mir denkt es einfach, gerade wenn ich es auf die Erfahrung beschränke, die ich jetzt in diesem Uncharted-Film gesehen habe, sie ist ein bisschen untalentiert, hat es mir gedacht. Ich möchte, ich werde die Aussage so schnell wie möglich revidieren, wenn ich sie mal in einer anderen Rolle sehe, wo sie dann wirklich überzeugt, aber hier hat sie für mich einfach nicht gepasst. Und das sind einfach die drei. Auch die eine Schurkin, die noch mitspielt, die hat, glaube ich, in der vierten oder dritten Staffel von You, der Netflix-Serie, die schon mitgespielt hat. Spielt dann so der Love Interest vom Hauptdarsteller und dem Protagonist und kommt, glaube ich, in der vierten Staffel auch noch vor. Hat mich aber auch hier in diesem Film irgendwie nicht gross überzeugt. Dann haben wir etwas, das auch ist kritisiert worden von ganz vielen Seiten, sind die Effekte. Das muss ich unterstützen. Es ist wirklich zu viel computergeneriert CGI-Gewirr, das mir auch nicht so gepasst hat. Ich finde es schade, du siehst eigentlich immer den Greenscreen in jeder Szene. Und das ist auch ein bisschen schade bei einem Film, der vor allem so die Action überzeugen sollte, weil das reisst die einfach irgendwie draus. Also auch mir geht es so. Wenn ich dann sehe, es ist nicht echt, das habe ich schon beim Fast and Furious Podcast gesagt, wenn man, dann packt es mich nicht und dann überzeugt es mich auch nicht. Dann, was auch noch so etwas ist, das hätte ich zwar auch schon bei der Darstellung von Tom Holland als Nathan Drake können platzieren können. Er ist mir ein bisschen zu, sage ich jetzt mal, talentiert, was so die Parkour-Sequenz angeht. Weil man weiss ja, der Tom Holland, der hat ja Parkour wirklich gemacht oder macht wirklich Parkour. Und du siehst, der Typ hat es einfach drauf. Aber der Nathan Drake, der ist ja schon sehr beweglich und so. Aber mir ist es jetzt hier ein bisschen zu übermässig gewesen. Er hat schon so ein paar tollpatschige Sequenzen. Ist mir aber viel zu wenig gewesen. Irgendwie klingt der Maus so parkourmässig einfach immer ein bisschen zu schnell. Es sieht alles ein bisschen zu talentiert aus. Ich weiss, das ist jetzt ein Kritikpunkt, der vielen mal komisch erscheint, aber mir jetzt denkt, ja, nein, Nathan Drake, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, der tollpatschige Charakterteil von ihm, der jetzt von mir aus hier nicht so ausgespielt wird. Und darum, eben, wie gesagt, das ist aber vielleicht auch ein bisschen ein Problem in der Performance von Tom Holland. Dann haben wir etliche Produktplatzierungen in diesem Film. Da muss man sagen, okay, gut, das ist in jedem grösseren Hollywood-Film so. Das kann man cool finden oder nicht, oder nicht darüber hinweg schauen. Mir ist es jetzt auf jeden Fall aufgefallen in diesem Film. Dann haben wir gerade in der letzten Action-Sequenz haben wir Schnitte, wo ich auch gefunden habe, Mann, das zerschneidet wieder die ganze Action und man wird so ein bisschen rausgerissen, gäng wieder. Also da lobe ich mir noch gute Action-Regisseure, die das echt besser im Griff hatten. Weil du musst einfach etwas sehen können, aber es ist ja kein Wunder, wenn das so ein computergeneriertes Gewirr ist. Da musst du auch halt einfach ein bisschen schneiden, weil man schon eher noch mehr sieht, wie scheiße es eigentlich aussieht. Und darum, das wäre noch so ein Kritikpunkt. Aber eben, ich meine, was habe ich erwartet? Ja, gestern mir noch überlegt, wie würde ich den Film bewerten? Und ja, mir dann gleich schlussendlich, es hat jetzt alles sehr negativ tönt und jetzt kommen wir zum positiven Teil. Der Film kommt von mir einfach wirklich ein fettes, ernst gemeintes Herz über und ist für mich vielleicht sogar die beste Filmadaption von einem Computerspiel, das ich bis jetzt habe gesehen. Jetzt werde ich dann nochmal gelöhnt, wahrscheinlich. Nein, für mich passt zum Beispiel, haben wir da ein paar Notizen gemacht zum Film gestern. Also mir denke ich, die Szenerie passt. Die Showplatzwechsel sind geil. Klar, man muss auch sagen, eine Sequenz haben sie ja, wo es New York spielen sollte, haben sie irgendwo zu Deutschland gedreht. Ist mir eigentlich aber ein bisschen egal gewesen. Dann muss ich sagen, dass die Musik sensationell ist. Die ist übrigens gemacht von Ramin Djawadi. Den kennt man vielleicht als Komponist aus Game of Thrones und House of Dragon. Dann hat er bei Fluch der Karibik mitgewirkt. Blade Trinity, gut, das ist vielleicht jetzt ein weniger gutes Beispiel, aber auch beim ersten Iron Man, Pacific Rim und The Eternals. Und mir denkt, er hat die Stimmung aus den Game-Soundtracks oder Scores hat er verdammt gut übernommen. Er hat irgendwie gespürt, um was es geht. Und es haben ja viele auch kritisiert, dass das Nathan-Drake-Theme, das ich am Anfang kurz eingespielt habe, nie so zur Geltung kommt während dem Film. Ich glaube, im Abspann kommt es dann auch noch. Aber während dem Film auch nicht gebraucht wird. Und das haben viele kritisiert. Das hat mir aber nicht gefällt, weil es mir gedacht hat, dass der Ramin Djawadi irgendwie sonst einfach einen verdammt guten Score hergelegt hat. Nachher, ein weiterer Punkt. Der Antonio Banderas als Bösewicht würde irgendwie nochmal so ein Revival gönnen, weil er ist jetzt gut, er wirkt so ein bisschen auf Autopilot, aber ich finde, der Typ hat eine Präsenz und das war eine gute Wahl, für, wenn man die Uncharted Games kennt, wenn man sich einen Schauspieler würde wünschen für eine Bösewichterrolle in einem Film, dann wäre Antonio Banderas bei mir auch in den Top 5. Also von denen, die ich wählen würde, die das verkörpern könnten. Man hat ja auch gerne gesagt, Achtung, jetzt kommt wirklich ein fetter Spoiler. Falls ihr den Film noch schauen wollt, dann müsst ihr jetzt schnell, sag jetzt mal, 30 Sekunden vorspulen. Aber es ist auch kritisiert worden von vielen Seiten, dass er so nebenbei irgendwie schon viel zu früh abgemurkst wird. Und ich habe das gewusst, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe mich dann während dem ganzen Film so gefragt, oh, wann passiert das jetzt endlich? Und dann schaue ich auf die Uhr, ja, der Film geht immer noch 30 Minuten und dann ist es irgendwann mal passiert. Aber mir jetzt gedacht, hey, es ist jetzt von mir aus gesehen überhaupt nicht schlimm gewesen. Eben, wie gesagt, auch er kommt jetzt hier nicht wahnsinnig zur Geltung, aber echt durch seine Präsenz habe ich ihn echt super gefunden. Und falls es irgendwann noch mal einen Uncharted-Film geben sollte, dann würde ich ihm mögen gönnen, wenn er auch nochmal als Bösewicht gecastet wird. Ich meine, es macht keinen Sinn, er ist natürlich gestorben jetzt in dem Film, aber man könnte ihn einfach nochmal als anderen Bösewicht oder als neue Figur nochmal reinbringen, damit er auch mal so richtig noch die Chance hat, zu zeigen, was er eigentlich drauf hat. Übrigens hier noch so ein kleines Foreshadowing, oder ich lasse da mal so ein bisschen Glaskugeln blicken. Der Antonio Banderas ist bei mir sowieso sehr hoch im Kurs im Moment. Ich habe mir wieder mal die Zorro-Filme angeschaut, aus Ende 90er und Mitte 2000er war es, glaube ich, wo er ja mitgespielt hat. Und mehr ist mir bewusst worden, was für ein geiler Schauspieler das eigentlich ist. Und vielleicht gibt es irgendwann sogar mal eine separate Filmsünderfolge über Antonio Banderas. Würde ich sehr gerne mal machen. Gut, gehen wir weiter. Die Sprüche, die haben auch ganz viele Leute kritisiert, dass die nicht aufgehen. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich ein paar Mal recht müssen schmunzeln, sogar ein paar Mal rausgelacht. Also es hat mich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwie scheisse wäre gewesen, vom Drehbuch her. Man muss auch sagen, ich meine, das ist ja relativ nah an dem Spiel, weil auch dort ist jetzt nicht die grossartigste Drehbuchkunst irgendwie angewendet worden. Ich meine, wer jetzt hier irgendwie die wahnsinnigen Dialoge erwartet, à la Martin Scorsese oder vielleicht auch noch der Quentin Tarantino, der ja mittlerweile aber auch ein bisschen kritisiert wird, manchmal für seine Dialoge. Aber ich meine, die wissen, wie man Dialoge schreibt und das musst du halt hier auch nicht erwarten. Aber mir jetzt denke ich, da haben sie ja die Essenz von dem Spiel relativ gut eingefangen. Die schöne Lokalität, die ich schon erwähnt habe, die Sprache, wo sie wechseln, wenn der Antonio Banderas zum Beispiel mit seinem Pär redet, dann reden sie auch Spanisch und das habe ich cool gefunden, weil manchmal gibt es ja so, in so Filmen, es regt mich manchmal so auf, da reden dann irgendwie zwei, die eigentlich Muttersprache irgendetwas haben, vor allem wenn sie dann aus der gleichen Familie kommen, sie dann gleich Englisch reden miteinander, was überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, sie das auch mal schön eingebaut gehabt. Ich weiss, ich suche jetzt auch ein bisschen die positive Seite, aber ich finde, die muss man einfach auch mal ein bisschen führen haben. Dann habe ich Dynamik zwischen Nate und Sully habe ich recht cool gefunden. Wenn man jetzt mal davon abgesehen, oder sagen wir zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg, das war ja etwas, was ganz viel kritisiert hat, dass sie die Chemie oder die Dynamik nicht gespürt haben. Mir das jetzt überhaupt nicht gedacht. Klar, wenn man schon davon ausgeht, dass sie nicht unbedingt die besten Besetzungen waren für die Rolle. Aber sonst dünkt es mir, die beiden, ja, denen irgendwie gerne zugeschaut. Durch die Dynamik habe ich lustig gefunden. Wenn man mal davon abgesehen, dass sie eben diese Rollen haben gespielt. Aber sonst so an sich, finde ich eigentlich, haben der Tom Holland und der Marky Mark relativ gut zusammen funktioniert. Und ich habe es schon gesagt, mir dünkt es, sie haben die Essenz des Spiels verwünscht. Ich meine eben, was erwartet ihr? Es geht hier um einen Film, von einer Spielereihe, die schon per se nicht unbedingt bekannt war für die tiefgründigsten Geschichten und Drehbücher und Dialoge. Und von dem her hat es mir gedacht, dass sie das, die Essenz relativ gut eingefangen haben. Lünchert mich jetzt. Aber das ist einfach meine Meinung. Auch wenn er gewisse Schwächen hat, das habe ich ja vorher schon erwähnt, aber ich konnte dem Film relativ viel abgewinnen. Ausser eben natürlich eben die Besetzung, die für mich halt einfach wirklich hin und vorne gestimmt hat. Und darum habe ich mich so noch dazu entschieden, schnell hier meine Lieblingsbesetzung für eine Uncharted-Verfilmung aufzulisten. Falls es noch irgendwann mal eine gibt und mir das Ganze wirklich nochmal ganz neu aufrollt, dann hätte ich für Nathan Drake, wäre mein Vorschlag. Da musste ich ein bisschen länger überlegen, bis ich jemanden geeignet habe gefunden. Das wäre Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood. Ich weiss, der hat jetzt auch noch nicht wirklich brilliert mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Rein optisch würde er aber sehr gut in die Rolle von Nathan Drake passen. Und ich würde ihm auch zutrauen, dass er so ein bisschen die Zwiespältigkeit oder das Spitzbübische von Nathan Drake recht gut rüberkommen würde. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie das Nathan Fillion hat geschafft. Wieder in dem Ein Fanfilm, den ich vorhin erwähnt habe, könnt schauen. Der ist übrigens auch verlinkt in den Shownotes, falls ihr mal noch schnell ganz weg schauen könnt. Darum hätte ich das Gefühl, dem könnte man eine Chance geben, für die Rolle ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde, der wäre so in einem guten Alter, ist glaube ich um die 40 jetzt, wo ich fände, das wäre das perfekte Alter für einen Nathan Drake zu spielen. Dann die grosse Frage, wer dürfte den Sully spielen? Da hat es einen gegeben, den ich wirklich sensationell gefunden hat. Er ist mittlerweile halt körperlich nicht mehr ganz, sage ich jetzt mal, in der Form, die er braucht, für einen Sully zu spielen. Könnte sich aber je nachdem vielleicht noch aneignen. Gut, er ist zwar jetzt mittlerweile auch schon 78, aber gleich die perfekte Besetzung für einen Sully wäre für mich der Tom Selleck gewesen, der Magnum. Würde einfach passen, weil der hat echt den Schnauz. Der hat einfach den Schnauz. Und wenn der Tom Selleck keinen Bock hat oder es nicht würde schaffen, in Form zu kommen für die Rolle, dann hätte ich noch eine andere Wahl, das wäre Sam Elliott. Da kann man genau das gleiche Argument bringen. Ich meine, die Männer, die tragen den Schnauz einfach mit Überzeugung und der überzeugt auch den Schnauz. Darum die beiden meine Top-Favoriten für die Rolle vom Sully. Nein, es sind natürlich die grossen Liebeleien von Nathan Drake, ist natürlich auch eine Frage, wer die am besten verkörpern könnte. Und da fange ich jetzt mal mit der Elena an. Da gibt es halt eine Schauspielerin, die ich aus den Anfang 2000er sehr schätzen gelernt habe, in der Serie Chuck. Das war so eine Spionenserie mit dem Zachary Levi, der ja jetzt der Shazam spielt in den DC-Filmen. Und der hat dann zumal in dieser Serie einen wunderbaren Love Interest gehabt. Und das ist Sarah Walker, gespielt von Yvonne Strakowski oder Strakowski, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich fand die wunderbar als Elena. Die hat auch so den Charme und gleich noch das Tough, was sie überbringen können. Und darum wäre das für mich die perfekte Wahl. Ich glaube auch ein bisschen älter mittlerweile, ich glaube so Mitte 40. Wäre aber darum das perfekte Pendant zum Scott Eastwood, der ja jetzt auch schon 40 ist. Dann für Chloe hat ja eine herausgefunden, wenn wir wissen, sie hat einen indisch-australischen Hintergrund. Und darum wäre das bei mir Frida Pinto. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Film Slumdog Millionaire? Ich habe das Gefühl, die könnte auch so das Verschmitzte und das Badassige, das Chloe ja in das Spiel überbringt, könnte die wahrscheinlich sehr gut machen. Dann würde ich Charlie Cutter, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, auf jeden Fall auch noch reinbringen. Verbündet aus dem dritten Teil, wo ja der Mitte-Game irgendwie so ein bisschen vor der Bildfläche verschwindet. Und ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das sage, weil das haben schon ganz viele andere vor mir gesagt. Und ich glaube auch, die Macher vom Spiel, vom dritten Uncharted-Teil, haben sich auch ein bisschen von dem Schauspieler inspiriert. Aber darum fände ich auch, komm, nehmt den sich mal für die Rolle, der wird perfekt passen. Das ist Jason Statham. Liebe Grüße. Geht auf England. Dann haben wir natürlich noch Bösewichte, die wir irgendwie besetzen müssen. Also wenn sie, wie im dritten Teil, auf die Schiene gehen, dass sie Nathan Drake weibliche Antagonistin gegenüberstellen, dann fände ich Jessica Chastain einfach wunderbar für eine Bösewichtin. Die Frau, die ist unglaublich, schon fast aufdringlich talentiert. Darum würde ich sehr gerne mal so ihre Bösewichterrolle in einem grösseren Hollywood-Streifen sehen. Man kann sich da schon mal so ein bisschen darauf einstimmen, wenn man den Guillermo del Toro-Film mal schaut. Crimson Peak. Dort sieht man schon mal, was die recht bedrohlich aufs Parkett kann. Aber vielleicht ist die schon so ein bisschen zu gross, je nachdem. Genauso wie meine anderen Alternativen, die man für einen Bösewicht brauchen kann. Die sind alle recht farblos gewesen, das haben wir vorhin schon gehört. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Lazarevic mal möchte auf der grossen Kinoleinwand zeigen, dann würden da so zwei Namen gut passen. Und zwar Namen, wo wir letzte Woche oder beim letzten Podcast schon darüber geredet haben, das wäre der Rock oder der Vin Diesel. Fände ich irgendwie noch lustig, wenn die beiden mal irgendwie mal eine Schurkenrolle wieder einmal würden spielen und nicht immer da ihres Helden-Getue, wo man eh nicht mehr abkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass die ja mittlerweile beide auch nicht mehr so interessiert wirken in ihren Filmen, vielleicht würden sie sich dort oder würden sie dort mal wieder ein bisschen mehr aufleben, wenn sie auch mal so eine Schurke könnten spielen und völlig abdrehen. Dann braucht es natürlich auch immer einen Handlanger. Da hat jetzt der Harry Melling da gewählt. Der hat ja der Cousin gespielt von Harry Potter. Hat man auch jetzt gesehen, der Schauspieler vor kurzem im Film mit dem Christian Bale, den ich anfangs Jahr darüber geredet habe, The Pale Blue Eye, der denkwürdige Fall des Mr. Poe und natürlich auch im Buster Scruggs von den Coen Brothers hat der Harry Melling auch einen sensationellen Auftritt gehabt. Ja, darum, ich finde, der würde irgendwie noch so passen in so einer Handlangerrolle. Und wenn man den Ramses oder Ramses der random Piratenanführer Nummer 23 auch noch würde wollen möchte, oder würde wollen einbauen in einen Uncharted-Film, dann fände ich den sensationell gespielt vom Oscar Isaacs. Und das wäre so ein bisschen mein Traumcast für einen Uncharted-Film, wenn man den mal so richtig würde wollen machen. Aber eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe jetzt nichts katastrophal gefunden an diesem Uncharted-Film. Und das muss ich sagen, das ist etwas, was sich durch die ganze Uncharted-Reihe inklusive Spiel durchzieht. Ich finde, die haben irgendwie ein Level gehabt und ich hatte Spass gehabt, auch wenn der erste Teil mich vielleicht nicht ganz so gepackt hat wie die anderen, also der Spielteil. Und der Film jetzt, wie gesagt, mit gewissen Abstrichen habe ich den auch mögen geniessen. Und ich muss sagen, es war relativ konstant gewesen, das Ganze. Wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit der Alone in the Dark Spielereihe, wo ich ja das letzte Mal allein besprochen habe, wo ich ja müsste sagen, nein, komm, das ist jetzt wirklich, da hat es Sachen drin gehabt, die Filme waren wirklich katastrophal gewesen. Das kann man jetzt hier einfach nicht sagen. Und darum finde ich es auch ein bisschen schade, dass man sich ja 2016 entschieden hat, die ganze Nathan Drake-Saga irgendwie zu beenden, weil ich hatte Freude, die Figuren wieder mal zu sehen. Also gut, Nathan, ich meine, Chloe haben wir ja 2017 nochmal bekommen. Und ich würde mich auch freuen über einen weiteren Uncharted-Teil. Mal schauen, was da noch kommt. Man hat ja jetzt irgendwie vor kurzem mal in so einem Video, das PlayStation nicht rausgegeben hat, so gewisse Ausschnitte aus Spiel gesehen, die sie dann irgendwann in Zukunft rausbringen wollen. Und da hat man dann irgendwie so eine in der Katakombe hat man eine blonde, junge Frau gesehen von hinten, die mit einer Fackel so im Zeug rumläuft, wo man so ein bisschen darauf schliessen kann, dass es wahrscheinlich auch wieder um Schatzsuche geht. Und darum ist jetzt so ein bisschen das Gerücht rum, dass sie wahrscheinlich Tochter von Nathan Drake und von Elena Fischer als Protagonistin vom nächsten Uncharted-Teil bringen will. Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da nicht mehr gibt. Ich meine, die Kuh, die wird sicher noch gemolken, die hat so viel Geld reingespielt. Es kann nicht sein, dass das einfach nach Uncharted The Last Legacy, also einem Spin-off mit der Chloe, jetzt einfach fertig ist. Ja, wir hören heute mal für positive Noten auf. Das freut mich. Ehrlich gesagt wirklich sehr, weil ja, jetzt in der letzten Zeit habe ich relativ viel immer ein bisschen abgemotzt. Gut, ausser jetzt vielleicht bei Guardians of the Galaxy 3, aber auch dort habe ich an einem Schluss gewisse Kritikpunkte müssen vorheben, wo mir auch gewisse Leute haben gesagt haben, hey, am Fall, den Film ich schon ein bisschen besser gefunden, als du dann geredet hast. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte doch nicht über den Film geredet. Und irgendwie passt mir das noch so, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Es ist so wie, hey, cool, habe ich jetzt da noch drüber können reden. Und es ist wirklich so ein versöhnlicher Abschluss. Darum frage ich mich, ob ich das, was ich als nächstes geplant habe, überhaupt machen soll. Weil ich weiss nicht, ob das einen versöhnlichen Abschluss gibt. Da wäre aktueller Kinofilm der wieder mal Thema oder könnte Thema werden. Wo ja das Gun ist gelaufen. Und glaube auch schon dort von den Kritikern ein bisschen ist verrissen worden.
Hitler made mistakes. And with this, I will correct them all.
You stole it.
Then you stole it.
And then I stole it. It's called capitalism. This way!
Fasten your seatbelt. There might be some turbulence.
You've taken your chances. Made your mistakes. A final triumph.
Indy!
Give him hell, Indiana Jones!
A few times in my life I've seen things.
I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father.
Ah! Sorry!
But I've been looking for this all my life.
Ich gebe es gerade ehrlich zu, ich habe so keinen Bock auf den Film. Indiana Jones, The Dial of Destiny. Und ja, aber das sollte ja auch einen Abschluss geben für die Vorlage quasi von Uncharted oder eine von den Vorlagen, wo Uncharted darauf basiert. Und ich habe wirklich irgendwie keine Lust, den Film zu schauen. Außer die Finger jetzt, also die könnte mir sehr gerne schreiben, ich soll den schauen. Ich wollte auch noch besprechen mit einem ehemaligen Radiokollegen von mir, der hier im Adventskalender auch schon gehört hat. Und zu Star Wars hat geredet, mehr verrate ich nicht. Ich könnte gerne mal in den Adventskalender reinhören aus dem letzten Dezember. Ich weiss jetzt nicht, ob wir das noch zu Stange bringen. Ich habe mich nämlich seither nie mehr bei ihm gemeldet, ob wir das jetzt wirklich machen wollen mit dem 5. Indiana Jones. Aber eben eigentlich habe ich so überhaupt keinen Bock auf den Film. Ich habe Angst, dass wir den noch mehr als den 4. Teil, wo es ja nicht gibt, sage ich ja Filmfans, und ich gehöre da dazu, wirklich noch Podcast über den zu machen. Aber eben, schauen wir, es gibt auf jeden Fall eine Filmsonderfolge, die jetzt schon geplant ist und auf die freue ich mich besonders. Es geht nicht wegen dem Film natürlich. Da hat es ja vielleicht mitbekommen, dass da jetzt so eine Realverfilmung ist rausgekommen von einem Disney-Klassiker. Und ich habe mich ja jetzt konsequent schon mal erfolgreich dagegen gewehrt, irgendeine von diesen Neuverfilmungen irgendwie zu schauen. Aber dann hat mich ein lieber alter Freund, den ihr regelmässig hier gehört habt in diesem Podcast, hat mich dann gefragt, oh, Ariel, das wäre doch noch etwas, oder? Dann könnten wir zwei so richtig abhaten und den alten Trickfilm so richtig abfeiern. Und darum fing ich mich in ein paar Wochen in alten Gefilden, sage ich jetzt mal. So, es wird ein eine Rückkehr zum Spätsünder-Universum gemixt mit den Filmsündern und auf das freue ich mich irgendwie, obwohl ich mich relativ... Ah ja, so Unlust, auch Ariel Film zu schauen, aber eben im Gesichtspunkt, dass ich ihn zusammen mit einem sehr guten und tollen Podcast-Freund kann besprechen, freue ich mich sehr drauf. Und falls ihr noch einen guten Input hättet, dürft ihr das sehr gerne einwerfen. Gut, was so die, sage jetzt mal, Spezialfolge hier angeht, falls ihr irgendwie mal Bock hättet, dass ich über irgendeinen Film rede wo, oder eine Filmreihe, wo ihr findet, das muss jetzt mal besprochen werden und ihr dürft auch sehr gerne euch melden, falls ihr mit mir zusammen etwas aufnehmen wollt. Da bin ich sehr offen und bin auch immer sehr offen für gute Vorschläge. Ja, jetzt wünsche ich euch aber mal mit dieser Uncharted-Geschichte verdaut es noch gut und ich hoffe, wir hören uns gleich wieder. Wie gesagt, Ende Juni mit dem Ariel-Podcast, wo wir über Ariel aus Ende 80 reden und über die aktuelle Neuverfilmung. Und in diesem Sinn bleibt mir nur noch zu sagen, das, was ich immer gesagt habe, früher, vor allem im Radio, habt's gut und habt Sorge. Und am besten klingt mir doch der Podcast aus mit dem Schluss von meinem liebsten Uncharted-Teil.
No way. It's not as nice as the one you two wrecked 4 years ago, but it'll do. Come on. Let's see if I can remember how to fly the goddamn thing.
Hey, this has parachutes, right?
Oh, yeah. Three. More or less.
Cut! Okay, that's a wrap.